Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit
John Salutz und Lars Kularek.
Ey, der John hat gerade meine Ansage gestohlen, ja. Aber er darf das, weil er ist ja ein gleichberechtigter, wie sagt man?
Talker
in dieser wieder, hoffentlich für euch, interessanten Folge von Bush Talk, diesmal eine Sonderfolge, denn der John war unterwegs. Er war medial unterwegs, er war interkontinental unterwegs, er war brachial unterwegs, denn John war bei Seven vs. Wild. Und da hat er einiges für euch zu berichten. Es wird sehr interessant werden. Und wer den John kennt, der John ist authentisch und ehrlich, also ein relativ neutraler Beobachter, Mitwirker. Und ich löchere den John heute für euch mit allen wichtigen Fragen zu dem Format. John, bitte erkläre kurz das Format Seven vs. Wild. Worum geht es darin?
Ja, also grundsätzlich ist das ein altes Format, das auf YouTube initialisiert wurde von Fritz Meinecke und zwei Freunden von ihm. Das war eine Idee, dass man sieben Personen mit sieben Gegenständen sieben Tage irgendwo in der Wildnis aussetzt, die Teilnehmer sich selber filmen mit so diese Handcams, die man so kennt, die GoPros. Und das wird nachher dann auf YouTube in verschiedenen Folgen dann ausgestrahlt. Und da gibt es mittlerweile im deutschsprachigen Raum, also sprich auf YouTube, gibt es jetzt fünf Episoden, kann man das so sagen, genau. Also das war jetzt schon fünfmal so abgedreht, in verschiedenen Varianten aber. Es gibt nicht nur die Einzelaussetzung, sondern es gab dann auch Gruppenaussetzungen oder dass man zwei Gruppen hatte oder eben die gesamten sieben Personen miteinander aussetzt. Und da, sag mal, das ist wie der Ursprung von Sam vs. Wild und jetzt gibt es aber ein neues Format und dieses neue Format, das heißt jetzt einfach Sam vs. Wild Schweiz, weil das erste Mal ein zusätzliches Land dazukommt zu Deutschland, wo diese Produktionsfirma, die jetzt mittlerweile Calivision unter sich hat, also respektive Calivision, das abdreht, die Sam vs. Wild Staffeln und die kam jetzt das erste Mal in die Schweiz, genau.
Okay, also da gehen Teilnehmer in die Wildnis, die filmen sich dann selbst und die müssen dann so Survival-Sachen machen, mehr oder weniger. Die sind dann auf sich gestellt, autark und dann wird das Material nachher dann zusammengeschnitten und so entsteht das Format. Also es ist jetzt kein Kamerateam dabei, wie bei so einer klassischen Fernsehproduktion, das ist alles selbst gedreht.
Sozusagen. Genau, also wenn es um die Aussetzung an und für sich geht, alles was da in diesen 7 oder 14 Tage, weil sobald es eine Gruppenaussetzung ist, wird die Dauer verlängert auf 14 Tage. In diesen 14 Tagen ist kein Kamerateam vor Ort oder sonst irgendwelche Menschen, sondern da sind nur die Teilnehmer in der Regel und nebenbei ist aber, wenn man, also vor der Aussetzung und nach der Aussetzung hast du natürlich noch ein Kamerateam für die sogenannten Behind-the-Scenes-Szenen, wo man dann sieht, hey, wie war das im Hintergrund und da gibt es aber noch Hintergrundinformationen, die sich eben Behind-the-Scenes nennen und da gibt es natürlich dann Kamerateams und Leute, die da filmen.
Das ist ja vom Grundprinzip ganz spannend, weil du bist ja dann ungeschminkt, du wachst morgens auf und da ist keiner da, der dich zurechtrichtet, weil jeder Teilnehmer wird ja dann da gezeigt, wie er wirklich ist.
Genau. Ja, das nennt man dann Reality-TV, oder? Also wirklich das Reality-Format im Sinne von ungeschönt, ungeschminkt auch. Das sieht man aber auch während den Folgen. Da kann mal die Kameraeinstellung ein bisschen blöd sein oder sie ist verschmutzt oder der Ton ist noch nicht so optimal. Gerade wenn du dann unter Wasser bist und wieder raufkommst, kann es sein, dass im Gehäuse noch ein bisschen Wasser ist. Das hörst du dann. Also es ist halt nicht so professionell, wie man das kennt jetzt von einem Blockbuster. Aber das ist ja auch der Reiz an dieser ungeschminkten Realität. Ja.
Authentisch. Mhm. Warum ist das Format so erfolgreich?
Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also erst einmal, das Format wurde ja sehr erfolgreich über oder durch Fritz Meinecke, weil er einerseits ein sehr sympathischer Typ ist, der auf der ganzen YouTube-Bandbreite mit seinen Videos halt die Leute auch gut abgeholt hat und irgendwann mal gesagt hat, hey, ich mache jetzt hier ein Format, ich nehme Leute, die man kennt im Netz, respektive halt auch auf YouTube, und ja, gehe mit diese Challenge ein. Es war von vornherein nicht die Idee, dass es ein Survival-Format wird, sondern einfach, hey, wie performt man als Mensch, als YouTuber irgendwo draußen in der Wildnis und wie bereitet man sich vor und wie geht man mit dieser Herausforderung, wo man dann auch immer ist, um. Und das hat viele Leute einfach auch gereizt, das zu schauen, weil es ist eine Herausforderung, selbst alles auch zu filmen und mit diesen 7 Tagen alleine umzugehen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, warum das auch sehr erfolgreich wurde. Das hat sich nachher auch mit den anderen Staffeln oder den zuzüglichen Staffeln auch gezeigt, dass die verschiedenen Formate auch verschiedene Leute dann auch angesprochen haben und das tatsächlich über millionenfach angeklickt wurde und geschaut wurde.
Was ist an der Schweizer Ausgabe anders?
Also wesentlich ist mal die Sprache. Wir wurden aufgefordert, dass wir während der Aussetzung immer Schweizerdeutsch sprechen, weil das Format wurde zwar von Seven vs. Wild gedreht, respektiv produziert und geschnitten, aber es wurde für einen Schweizer Streaming-Anbieter und aber auch das lineare Fernsehen, das ist unter anderem also 3plus und OnePlus, das sind die Sender, die das quasi für sich produzieren lassen haben, um das der Schweizer Bevölkerung nahezubringen und damit sie die Möglichkeit haben, das zu sehen, ohne dass man das jetzt direkt als erstes auf YouTube sieht. Das war in den deutschen Staffeln ähnlich. Da ging es einfach dann über den Amazon Prime-Kanal, wo man das quasi vor der Ausstrahlung auf YouTube auf dem Streaming-Sender zuerst schauen konnte. Und nachher kam es das auf YouTube. Und in der Schweiz ist das jetzt eigentlich dasselbe. Du kannst es zuerst im Schweizer Fernsehen sehen. Und irgendwann dann zu einem späteren Zeitpunkt ist die Idee, dass das dann auch auf YouTube veröffentlicht wird.
Okay. Da das sich ja aktuell in der Ausstrahlung befindet und immer häppchenweise dann im Fernsehen gesendet wird oder gestreamt wird, wo kann denn jemand aus oder jemand, der das Ganze sehen will, wo kann man das sehen? Wie stellt man das am besten an?
Ja, also wenn du in der Schweiz bist, dann hast du die Möglichkeit, das im linearen Fernsehen, also im öffentlichen Fernsehen zu sehen. Das ist ein Privatsender, der nennt sich 3plus. Dort kannst du das jeden Sonntagabend und jeden Dienstagabend kannst du das schauen. Da ist natürlich mit viel Werbung reingepackt, so wie man das so kennt beim linearen Fernsehen. Wenn du das aber an einem Stück schauen willst, also die Folgen, dann kannst du das auf OnePlus streamen. Das ist ein Streamingdienst, auch ebenfalls von CH Media, das ist die Überorganisation von diesen Sendern. Kannst du dich da einloggen, da kannst du so ein Abo lösen und dann kannst du das wie bei Amazon Prime einfach gucken. Jetzt in Deutschland ist es ein bisschen komplizierter, da müsstest du auch grundsätzlich über den Streamingdienst OnePlus gehen. Es kann aber sein, dass vielleicht in gewissen Ländern das nicht zugänglich ist, dann müsste man über den VPN, das sind ja diese Möglichkeiten, damit man eben im eigenen Land doch ein anderes Programm sehen kann, müsste man sich da schlau machen, wie man zu OnePlus kommt.
Okay.
Da ich aber in der Schweiz lebe, habe ich da direkten Zugang, deswegen kann ich da technisch nicht wirklich weiterhelfen, aber das findet ihr sicher raus. Die Hörer da draußen sind ja clever.
Ja, sie hören
ja unser Podcast.
Genau. Ja. Jetzt gab es ja einen Weg zu Seven vs. Wild und den würde ich gerne mal so langsam mit dir abgehen, weil das ist auch sehr interessant, wie ich finde. Wie kam es denn dazu, dass du bei Seven vs. Wild gelandet bist?
Ja, durch das, dass ich halt Überlebenstrainer bin, bin ich natürlich, wenn das Thema Survival im Internet eingegeben wird, dann kommt zwangsläufig immer mal eine Webseite. Und ich glaube, über dieses Medium, über die Webseite, respektive über das Internet, wurde ich gefunden von CH Media, also sprich die diese Produktion dann als erstes jetzt zeigen können. Und ich wurde angefragt, ob ich bereit wäre, hinter und vor den Kulissen für Seven vs. Wild mitzuwirken. Und Genau, so kam es eigentlich.
Okay, als du den Vertrag unterschrieben hattest, hast du dich für diese Staffel vorbereitet?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich schon bereits bei der ersten Anfrage oder als ich angefragt wurde, mit der Situation auseinandergesetzt. Also vor allem, was heißt es überhaupt? Wie wird das für mich oder wie könnte das für mich werden? Weil ich mich ja normalerweise nicht extra aussetzen lasse, respektive in eine Survival-Situation begebe, weil das ja Quatsch ist. Und mein Job ist es, Menschen vorzubereiten, dass sie eben nicht in eine Survival-Situation geraten und wenn es dann doch passiert, so schnell wie möglich wieder rauskommen. Und da war vor allem geistig viel Prozessarbeit und Vorbereitung dabei. Als wir dann wussten, wo es hingeht, habe ich mich natürlich mit der Location ein bisschen auseinandergesetzt, sprich essbare Wildpflanzen, Tiere und so weiter und klimatechnisch, damit ich mich da einigermaßen vorbereiten konnte. Im Detail habe ich mich tatsächlich nur kurzfristig vorbereiten können, und zwar meinen Körper, denn mein Körper war ja auf Herbst eingestellt, und weil wir da bei uns schon Herbst hatten, wo diese Aussetzung dann war, wir aber in ein warmes Land, wo wir noch dazu kommen, ausgesetzt werden. Also dementsprechend konnte ich mich anhand von Saunas, Kälte, Einwirkung und so weiter, meinen Körper darauf testen, respektive programmieren, damit meine Poren sich wieder öffnen, damit ich mit der Hitze nicht so ein großes Problem habe.
Das habe ich gesehen, sehr interessant. Auf deinem YouTube-Kanal hast du ja da in deiner Relax-Hood ein schönes Video gemacht, wo man dich dann in so einem, glaube ich, so einem Fass, in so einem Ding sitzen sieht, in so einem Pool, wo du dann ganz entspannt unter Hitze dich eben auf das Ding vorbereitest. Sehr schöne Bilder. Schaut mal rein auf Johns Kanal, das lohnt sich. Wann wurden die 14 Tage gedreht und vor allem wo?
Ja, die ganze Drehzeit war Ende Oktober. Wir wurden gegen Ende Oktober eingeflogen nach Samana. Das ist ein Teil von der Dominikanischen Republik, das ist die Karibik. Und dort auf der Halbinsel Samana wurden wir ausgesetzt für diese 14 Tage.
Hattest du Erwartungen an das Format? Und nur angespoilert, wurden die eher erfüllt oder zerstört?
Ich hatte eigentlich keine Anforderungen an das Format, weil das mehr oder weniger kannte ich ja. Ich habe die anderen Staffeln gesehen, die in Deutschland quasi produziert wurden, respektive für YouTube produziert wurden, habe ich gesehen. Und ich wusste mehr oder weniger, um was es geht. Also du bist ausgesetzt mit halt irgendwelchen Leuten und oder alleine. Und von dem her wusste ich, was geht. Ich kannte natürlich die Produktion nicht, auch die Leute, die da hinter den Kameras sind, respektive hinter der Produktion stehen. Da war ich schon ein bisschen gespannt, aber ich hatte keine Erwartungen. Ich hatte mehr Erwartungen an mich im Sinne von, was wird es mit mir machen, diese Zeit, weil ich wusste ja nicht, wie ich reagiere darauf, auf die Leute, ja, auf das Setting. Und ich glaube, das war die größte Herausforderung für mich, weil ich nicht wusste, ja, wie werde ich da halt performen, ja.
Spannend. Was war denn der Hauptgrund für dich, überhaupt mitzumachen? War das Ego, Neugier, war das die Herausforderung oder wolltest du eine Botschaft senden?
Ja, ich glaube, die letzteren eher. Also es war sicher mal ein Abenteuer für mich, einfach auch mal aus meinem normalen Survival-Alltag rauszukommen und mal zu testen, hey, meine Skills, wie geht's? Vor allem an einem Ort, den ich nicht kenne oder zumindest nicht so gut kenne wie jetzt unsere Klimazone. Das war sicher der Abenteuerwillen, den ich hatte, und natürlich aber auch eine Botschaft rausbringen, währenddem, dass man halt eigentlich nicht gegen, weil versus heißt ja gegen die Wildnis, sondern mit der Wildnis halt leben kann. Und das ist sicher einer meiner wesentlichen Beweggründe, warum ich auch Survival-Trainings mache, dass ich Leute wieder nahe bringe, wie man eben mit der Natur leben kann und nicht gegen sie. Und das war für mich sicher auch eine wichtige Botschaft, die ich in dieser Staffel durchbringen wollte oder respektive auch präsentieren wollte, dass man mit der Natur leben soll und nicht gegen sie.
Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Part, wo es kurz vor der Aussetzung ist, also dieser Zeitraum davor. Erzähl uns mal von der Ankunft in der DOMREP. Wie seid ihr da gelandet? Seid ihr mit dem Schiff gefahren oder seid ihr da hingeflogen?
Nee, wir hatten ein Tretboot, aber nur eins, aber ein bisschen großes. Und das super Ding war, wir konnten es immer ablösen. Nee, wir flogen dahin. Das ist übrigens bereits auch ersichtlich, wenn ihr auf der Streaming-Plattform, also auf OnePlus, schaut. Da gibt es bereits eine Behind-the-Scenes-Folge, die Folge 0, wo man sieht, wie wir da angereist sind. Und es war wirklich fantastisch, denn wir flogen, also wir trafen uns im Flughafen Zürich. Da waren alle Protagonisten vor Ort. Da haben wir uns auch das erste Mal gesehen und kennengelernt. Die einen kannten sich schon, ich kannte da noch niemanden. Und dann sind wir nach Frankfurt geflogen, haben da das Team von Seven vs. Wild getroffen und sind von da aus nachher direkt in die Dominikanische Republik geflogen. Wir hatten da Businessplätze in der Business Class gebucht gekriegt und das war natürlich fantastisch, denn einige der Teilnehmer, die waren noch nie mit der Business unterwegs und das war natürlich ein super cooles Ereignis, da bereits mal ein bisschen außergewöhnliche Situation zu schnuppern.
Was ist da der Unterschied, wenn man fliegt zu der normalen Klasse und der Business Class?
Ja, die Business Class gibt dir halt die Möglichkeit, also je nachdem in welcher Flugzeug oder mit welcher Fluggesellschaft, aber es gibt dir die Möglichkeit, dich wirklich hinzulegen. Du hast deinen eigenen Sitz, wo du verstellen kannst, damit du dann flach ausfahren kannst, damit du eben erholt auch wieder ankommst, wenn du da irgendwo noch 10, 12 Stunden unterwegs warst. Das ist schon einfach vom Luxus, vom Komfort her, ist es fantastisch, ja.
Okay, jetzt ist es vielleicht auch mal interessant zu wissen, was ist die Dominikanische Republik für ein Land und in welcher Klimazone liegt die?
Genau, das gehört eigentlich zu den Tropen. Also es ist eine tropische Klimazone, eine feuchte Klimazone im Sinne von, es ist zum Teil sehr feucht und heiß oder in der meisten Zeit und dementsprechend was ganz anderes, als wir hier haben. Ja.
Und gibt es dort Gefahren in Form von giftigen Pflanzen, Tieren oder irgendwelchen Naturereignissen?
Ja, das gibt es. Es war tatsächlich eine sehr spannende Herausforderung, mit diesen verschiedensten Herausforderungen auch konfrontiert zu werden. Also gerade wenn es um Giftpflanzen geht, wir haben da sehr, sehr giftige Pflanzen. Wir hatten eine, die sieht ein bisschen aus wie eine große Brennnessel und die hat auch solche Brennhaare dran. Aber wenn du die berührst, dann hast du zum Teil bis 15 Tage heftige Brandgefühle, respektive eben wie die Brennnessel das auch hat, aber einfach in einem absoluten Maximum. Also man musste schauen, dass man die auf keinen Fall berührt. Und im schlimmsten Fall kann es tatsächlich dann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen, wenn man anaphylaktisch reagiert. Auch giftige Tiere hatte es. Wir wurden gebrieft, was es eben auch heißt, vorsichtig zu sein. Es gibt einen Hundertfüßler, der sehr giftig ist. Dann natürlich das ganze Meergelebe, was da ist. Also es gibt giftige Fische. Wir hatten Seeigel, wo man drauf treten könnte und sich dann definitiv infizieren. Also da gab schon das eine oder andere, was herausfordernd war. Und wenn es ums Klima geht, wir waren ja in der Hurricane Season dort und es war tatsächlich so, dass das Wetter ein bisschen verrückt gespielt hat und wir von dem her auch einige Vorsichtsmaßnahmen treffen mussten. Ja.
So ein Format wie Seven vs. Wild auf die Beine zu stellen, erfordert ja viel Erfahrung, logistische Expertise, gute Kontakte im Land, in dem es gedreht werden soll und auch oft etwas Glück für gute Bedingungen. Und gab es etwas, was euren Start dort hätte gefährden können?
Ja, das war definitiv so, denn tatsächlich das Wetter war die Herausforderung. Also man muss sich vorstellen, diese Produktion, das die haben ja eine Idee, die sagen, okay, jetzt in diesem Fall, hey, wir machen die Sendung in der Karibik. Das Motto ist quasi Cast Away, also verschollen, gestrandet, durch was auch immer, sei es jetzt von einem kenternden Kreuzfahrtschiff oder mit dem Flugzeug, was auch immer. Die Idee ist da und dann sucht man die Location und die Location muss natürlich dementsprechend verschiedene Sachen auch bieten. Also einerseits mal die Location, wo man das Ganze drehen kann, wo man auch abschirmen kann, damit eben keine zusätzlichen Leute da hinkommen. Und wie kommt man da hin? Und in unserem Fall war es das Hauptproblem wegen diesem Hurricane, weil dieser Hurricane hat das ganze Flugverbot natürlich dann lanciert in dieser Region. Die ganze Dominikanische Republik hatte Flugverbot in dieser Zeit, wo wir eigentlich ausgesetzt werden sollten. Und das hat der Produktion natürlich gewisse Kopfschmerzen bereitet, weil es ist schon geiler, wenn du halt aus dem Hubschrauber rausspringst, als wenn du einfach mit dem Boot an eine Insel rangekarrt wirst. Und das war für uns als Protagonisten nicht so spürbar, weil im Hintergrund einfach alles abgeklärt wurde. Wir wussten einfach, okay, irgendwann geht's los. Wie es wirklich losgeht, wussten wir auch nicht. Aber wir wussten, hey, die haben das im Griff. Die werden auch mit den lokalen Behörden immer in Kontakt sein. Das waren sie auch. Die haben mit dem Militär, mit dem Wetterdienst vor Ort geschaut. Und vor allem mit Michael, das ist der Hauptorganisator, das ist ein Schweizer, der dort unten solche Produktionen immer begleitet und all die Kontakte hat und dementsprechend dann alles auch organisiert hat, dass das dann klappt.
Jetzt muss man ja für die Leute hier in Europa sagen, so ein Hurricane ist ja schon ein gravierendes Naturereignis, mhm, im positiven wie auch im negativen Sinne. Und so ein Hurricane ist ja so ein riesen Wirbelwind, so ein riesen krasser Tropensturm und das, mhm, ist ja schon ernst zu nehmen. Also das sind ja, man sieht ja immer in den Medien Bildern von schlimmen Hurricanes und so. Das ist ja schon eine ernstzunehmende Gefahr, oder?
Ja, ja, absolut. Und vor allem zu diesem Zeitpunkt, wir hatten tatsächlich im Süden der Insel, da wurde alles überschwemmt, der ganze Flughafen war nicht mehr eigentlich begehbar. Die Piloten konnten auch von ihrem Haus nicht mehr zum Flughafen kommen, weil halt alles überschwemmt war, Trümmer waren überall. Also es war schon nicht zu unterschätzen, vor allem nachher, als er dann quasi an der Dominikanischen Republik vorbeizog und nach Norden raufging, hat er in Jamaika alles verwüstet oder einen großen Teil verwüstet. Also hat er eine unglaubliche Kraft. Und die Ausläufer sind natürlich dann auch auf der Insel, auch im Norden oben, sehr spürbar gewesen. Ja.
Spannend. Mhm. Wow. Action pur.
Ja, unbedingt. Ja.
Kommen wir mal zum Part, die Aussetzung. Für mich stellt sich die Frage, das Kommando, es ist soweit, kommt, wird verkündet und die Aussetzung steht unmittelbar bevor. Was ging da in Johns Kopf vor?
Ja, also ich habe sicher mal ziemlich Adrenalin produziert, denn du bist ja schon geistig dich immer wieder auf diesen Moment am Vorbereiten und weißt, okay, morgen geht's los. Du versuchst noch alles nochmals abzurufen, was du alles brauchst, wie du mit der Situation umgehst. Es wurde dann auch klar, was wir alles mitnehmen durften. Das wurde ja sehr, sehr kurzfristig dann uns auch kommuniziert, damit wir einfach vorher auch keine Vorbereitung oder keine Möglichkeit hatten, uns zu 100% sicher zu sein, wie es halt abläuft. Und das war für uns sehr spannend. Und trotzdem war es für mich dann eigentlich eine Erleichterung, als wir aufgrund des Wetters, wegen dem Hurricane, nicht am besagten Tag starten konnten, sondern es gab dann einfach die Meldung, hey, wir werden uns mit den Behörden noch auseinandersetzen und beraten, ob wir heute starten können. Das war, glaube ich, sogar der 23. Oktober. Und dann hat es geheißen, hey, bis 12 Uhr entscheiden wir uns, ob es sicherheitstechnisch möglich ist oder nicht, geschweige denn, dass die Hubschrauber starten können. Und um 12 Uhr hat man uns dann gesagt, hey, wir müssen verschieben. Das ist das erste Mal, dass bei Sam vs. Wild die Aussetzung verschoben werden musste. Und das haben sie dann getan und gesagt, hey, wir bleiben noch eine Nacht hier und dann am nächsten Tag geht es dann los, weil das Wetter dementsprechend besser sein würde. Und das hat mich nochmal kurzfristig sehr glücklich gestimmt, weil ich konnte einfach nochmal einen Tag diese geile Location nur genießen und mich nochmals darauf freuen, wenn es dann heißt, jetzt geht's los.
Wow, dankeschön. Ihr wurdet aus dem Hubschrauber heraus ins Wasser abgesetzt und von dort aus mussten die Teilnehmer und du auf eine aufblasbare Rettungsinsel schwimmen und von dort aus ging es dann eben an Land. Mhm. Wie war das mit dem Sprung aus dem Heli für dich persönlich?
Ja, es war für mich sicher auch ein Ereignis, das ich nicht, ich sage jetzt mal, trainieren konnte, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich bin zwar schon mit dem Hubschrauber unterwegs gewesen, aber noch nie jetzt rausgesprungen, respektive dann noch ins Meer. Für mich war es sicher ein spannendes Experiment, weil ich wusste nicht, wie ich reagieren werde. Weil normalerweise mache ich so eine Scheiße nicht. Springe einfach aus dem Flugzeug oder mache ich zwar auch, aber ja, lassen wir das. Aber auf jeden Fall, für mich war es wirklich eine Herausforderung, vor allem auch die Höhe abzuschätzen. Denn wenn du in einem Hubschrauber bist und aufs Wasser runterschaust, wirklich die Distanz abzuschätzen, ist relativ schwierig. Was mir aber da ganz klar wurde, also wir haben am Anfang auch die Absprache gemacht mit der Produktion, respektive sie hat uns gefragt, hey, ist es für alle machbar, aus einem Hubschrauber zu springen? Und dann haben wir schon auch die ein oder anderen Stimmen gehört und gesagt, ja, das können wir schon machen, aber nicht zu hoch. Also nicht, dass sie da aus 10 Meter oder so runterspringen, weil sie, ja, einerseits Höhenangst und so weiter. Dann habe ich für mich auch gesagt, ja, für mich ist auch okay, wenn wir da nicht jetzt aus 10 Meter ins Wasser springen. Und als ich dann, und ich war ja der Erste, der gesprungen ist, als ich dann so aus dem Heli rausgelehnt bin, habe ich gesehen, hey, wir sind viel zu hoch. Also wir müssen da definitiv noch ein bisschen runter. Da habe ich dem Piloten gesagt, er soll da noch ein bisschen nach Bacho, ein bisschen runtergehen, bis ich dann das Gefühl hatte, okay, das ist eine Höhe, die ich bewältigen kann. Weil ich wusste natürlich auch nicht, wie tief ist das Meer und so weiter. Was man aber zuvor sagen muss, die Produktion hat Testsprünge gemacht mit Leuten, um zu schauen, ob man da tatsächlich sicher ins Meer reinspringen kann. Also wurde wirklich auch gut gecheckt. Nicht, dass da irgendjemand verletzt werden würde. Ja. Und dann war es soweit. Und dann sprang ich halt und ja, war dann draußen.
Wow. Als du zum ersten Mal Salzwasser im Mund hattest, warst du aufgeregt oder eher gelassen?
Ja, also ich war natürlich voll aufgeregt. Ich war voll Adrenalin. Ich musste mich auch ultra konzentrieren, dass ich nicht Hochdeutsch spreche in die Kamera, denn ab da war ja Schweizerdeutsch geplant und normalerweise sind meine Videos auf YouTube immer auf Hochdeutsch. Und das war schon eine von meinen Hauptherausforderungen. Das sieht man auch in der Staffel, immer mal wieder spreche ich Hochdeutsch anstatt Schweizerdeutsch, aber das ist halt einfach meine Gewohnheit. Als ich das erste Mal dann Salzwasser im Mund hatte, war ich sehr erstaunt, wie guten Auftrieb ich hatte mit der Kleidung. Weil wir hatten ja einfach die Kleidung an, die wir anhatten, respektive noch die Schuhe und alles. Und da habe ich schon Bedenken gehabt, wie einfach komme ich zu der Rettungsinsel. Und ich war aber im ersten Moment dann wirklich positiv überrascht über den Auftrieb und konnte dort relativ relaxed dann zu dieser Rettungsinsel schwimmen. Ja.
Wow, sehr, sehr spannend. Für diejenigen, die noch nicht so lange unser Podcast hören. Der John ist ja ein Urschweizer, ein Eidgenosse, der spricht hier im Podcast extra Hochdeutsch für euch. Weil wenn der John mit seinem Schweizerdeutsch loslegt, dann wird es mit der Verständnis natürlich sehr gering bei den meisten. Und deswegen hat er das gerade so betont, das muss man wissen, weil wenn Hardcore Schweizerdeutsch gesprochen wird, dann ist es für den einen oder anderen Deutschen, wenn jetzt nicht gerade in Grenznähe oder in Süddeutschland wohnt, eventuell ein bisschen schwieriger, das alles zu verstehen. Und die wichtigste Frage, wie ging es dann weiter? Also, wie ist der weitere Ablauf gewesen, nachdem ihr alle dann ins Wasser gesprungen seid?
Ja, wir sind ja dann, also wir wurden mit 2 Helikoptern ausgesetzt, weil einfach es gab keinen Helikopter für 7 Personen plus noch Kamerateam und noch Piloten und so. Und dementsprechend wurden wir nacheinander ausgesetzt oder quasi freigelassen dann. Und wir sind dann die einen mit der Rettungsinsel, die anderen ohne, an diesen Strand geschwommen, wo unsere Location dann war. Wir sind da angekommen und haben uns zuerst mal natürlich über den wunderschönen Strand und die schönen Palmen und alles gefreut, waren alle sehr aufgeregt, weil das war für alle ein Novum, aus dem Helikopter ins Meer zu springen und dann vor allem mal zu realisieren, okay, jetzt geht's los. Uns wurden dann noch die zusätzlichen Kleider, die wir eigentlich anhatten, aber aus Sicherheitsgründen nicht tragen durften während dem Absprung, wurden uns dann noch nachgeschmissen, sagen wir mal so. Und das war die erste Aufregung, die wir hatten, denn diese Plastiksäcke, die waren nicht sauber verschlossen. Den einen, den konnten wir trocken bergen und den anderen, der ist aber durch den Fall aufs Meer, auf die Wasseroberfläche aufgebrochen und die Kleidungsstücke von den einzelnen oder den einen Teilnehmern gingen dann sofort unter. Und da musste ich dann nochmals nachtauchen, um die meisten Kleidungsstücke dann zu retten. Das war so wie das Erste, was definitiv die Task war, ja.
Waren diese Kleidungsstücke, war das Wasser dort tief, wo
Relativ. Es war, ich kann nicht sagen, wie tief das wirklich war, aber ich würde sagen, so 4-5 Meter war sicher. Und es hatte noch ein paar Riffe gehabt, also ich konnte dann die meisten Kleidungsstücke ertauchen, ja.
Weil du musst ja erstmal dir die Stelle merken, ja. Und dann musst du das ja auch finden, weil es kann ja durch Unterströmungen und so ein bisschen, also spannend, wow, also gar nicht so einfach.
Ja.
Und dann wart ihr auf der Insel und wie ging es dann weiter? Wie war dann so der Ablauf?
Ja, in erster Linie ist klar, oder? Du kommst mal an und dann geht es um die Prioritäten. Und die Priorität jetzt in diesem Fall war ganz klar, weil das Wetter halt wirklich nicht gut war, also nicht gut im Sinne von nicht dieser karibischen Sonnenschein und keine Regentropfen, sondern wir hatten durch den Hurrikan verschiedene Wetterlagen und dementsprechend hieß die erste Priorität, wir müssen uns einen Unterschlupf bauen, respektive eine Hütte errichten, die uns vor Wind und vor Regen schützt, damit wir die erste Nacht einigermaßen trocken verbringen konnten. Das war wie das Erste und das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben den Platz ausgesucht, wir haben uns gleich an das Bauen gemacht. Die einen Teilnehmer haben sich ums Feuer gekümmert, da musste man nicht mal wirklich Anleitung geben. Das war wirklich ein super Start. Alle wussten gerade, wo sie ihre Hände auch einsetzen konnten und wir konnten zusammen bis in die Nacht hinein unsere erste Unterkunft dann dementsprechend bauen, ja.
Für die Hörer da draußen, wenn man jetzt vielleicht noch nie in so einem Land war, man weiß, okay, da ist es warm, Tropen, da friert man nicht. Muss man ein Shelter bauen, wenn es dort regnet? Ist es warmer Regen oder ist der auch eisekalt oder friert man da auch? Das wäre vielleicht auch mal spannend, wenn wir das mal erläutern. Oder hast du das einfach nur als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme initiiert?
Es ist tatsächlich so, der Regen ist relativ warm, also es ist erstaunlich warm, also viel angenehmer, als wenn es jetzt bei uns hier regnet und du draußen einfach mit einem T-Shirt stehst. Das Problem ist halt die Kombination mit dem Wind, weil sobald du nasse Kleidung hast oder auch einen nassen Körper und der Wind geht, dann wirst du unterkühlen, weil der Wind chillt, dementsprechend halt die Wärme von deinem Körper wegzieht und dann fängst du an zu zittern und zu frieren und das kann, auch wenn es Tropen sind, gerade auch halt in der Nacht, wenn es ein bisschen abkühlt, kann das dann schon verheerend sein und deswegen war es eine wesentliche und wichtige Maßnahme, das auch so umzusetzen.
Und hast du auch die Aufregung der anderen Teilnehmer gespürt oder waren die relativ cool in deinen Augen?
Beides, sie waren natürlich auch gehypt durch die Situation, weil du wirst da ausgesetzt und dann wird es langsam real im Sinne von, du kannst dir vorstellen, dass jetzt geht's los und du hast 14 Tage vor dir. Ich habe das Gefühl, dass ganz am Anfang, als wir da auf diese Insel ankamen, keiner der Teilnehmer wirklich wusste, was auf sie zukommt. Und das war auch gut so, weil am Anfang brauchten wir die Motivation, die Power von allen, um eben diese Prioritäten umzusetzen. Und das hat super geklappt, ja.
Wie geht es denn jetzt weiter? Also die Zuschauer, die dürfen ja gespannt sein, wie es weitergeht. Oder ist das Format eher langweilig und nicht sehenswert?
Ich persönlich finde es natürlich sehr spannend und zwar für mich ist die ganze Sendung, die ja ungefähr 16 Folgen beinhaltet, also es ist ja so, dass diese 14 Tage von 7 Teilnehmern, je nachdem, wie das halt dann läuft, weil jeder kann ja selbst entscheiden, ob er weitermacht oder nicht. Wir hatten ja da ein Sicherheitssystem, wo wir jeden Morgen und jeden Abend quasi einen Code geschickt haben über ein spezielles Gerät, das man InReach nennt. Wir mussten am Morgen bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang den Code Green absenden, damit die Produktion wusste, dass es uns gut geht, jedem einzelnen Teilnehmer. Wenn wir Verletzungen hätten oder auch keinen Bock mehr weiter auf der Insel zu bleiben, dann könnten wir einen Code Yellow schicken. Das heißt, wir werden in nützlicher Frist abgeholt oder der Protagonist dann. Und dann gab es noch den Code Red, das ist Alarmstufe Rot. Das heißt, wenn wir uns eben mit einem giftigen Tier, Pflanze oder was auch immer eine Verletzung zuziehen oder eine größere Verletzung mit was auch immer passiert, Kokosnuss, Baum umgefallen oder Arm abgeschnitten, das ist dann, wo sie halt wirklich alles aufbieten, Helikopter und uns rausholen. Das war der Punkt, wo ich jetzt den Faden verloren habe zu deiner Frage.
Ja, genau. Also wie es weitergeht, ob es spannend bleibt.
Ah ja, genau. Ja, natürlich. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es kann mal sein, dass eine Folge vielleicht für den einen oder anderen schnell geschnittenen Fernsehzuschauer vielleicht ein bisschen langweilig erscheint, aber das ist ja auch die Realität. Und das Spannende ist, die Langeweile war ein wesentliches Thema, weil kannst du dich beschäftigen, wenn du 14 Tage auf einer Insel bist?
Ja.
Das ist eine wesentliche Frage und das wird dann natürlich auch gezeigt. Was ich aber sagen kann, und das kann ich im Vorhinein auf jeden Fall sagen, es wird sehr spannend oder es bleibt sehr spannend, denn wir wissen nicht, oder wir wissen es natürlich, die Protagonisten, aber der Zuschauer weiß nicht, wer wann oder überhaupt Yellow, Red oder was auch immer drückt und ausscheidet oder was sonst noch passiert. Ja. Aber ich schaue jede Sendung mit sehr, sehr, sehr gespannten Augen, denn wir wissen ja selbst nicht im Vorhinein, was abgeschnitten oder geschnitten und abgedreht, was abgedreht wurde schon, aber nicht von den anderen Teilnehmern, weil wir waren nicht immer zusammen und konnten schauen, was der andere in die Kamera spricht. Und deswegen war es für mich auch jedes Mal bei so einer Folge zu schauen, ein spannender Moment zu sehen, hey, was war's? Für mich grundsätzlich ist ein Tagebuch von diesen Tagen da, wie lange die auch immer waren, um zu sehen, ah ja genau, da war das noch, ah, da war das noch, das war, also für mich ist sehr spannend zu schauen.
Ja, vor allem, du bekommst ja dann auch mit, was vielleicht andere denken, fühlen, gerade machen, was du in dem Moment aber auf der Insel gar nicht siehst, weil du ja irgendwie selbst in Action bist und das macht es halt auch für dich als Protagonist spannend.
Auf jeden Fall. Ja, ja, dann siehst du natürlich die anderen Gesichter, die du vielleicht so nicht gesehen hast und das ist sehr spannend, ja.
Jetzt kriegt ihr ja die Option auf manche Szenen oder auf Ausschnitte zu reagieren aus eurer Sicht, sogenannte Reaction-Videos, die man dann auch eben irgendwann irgendwo schauen kann. Kannst du dazu was sagen?
Ja, genau. Also es ist so, dass bei der deutschen Staffel, wo es eben dann auf YouTube ausgestrahlt wurde, die Protagonisten die Möglichkeit hatten, nach 24 Stunden der Ausstrahlung der Folge ein Reaction-Video machen können. Das heißt, du kannst mit dem Stream, also mit den Leuten, mit deiner Community, die Folge schauen und dann deine Kommentare oder deine Einsichten dazu mitteilen. Jetzt durch das, dass es zuerst in der Schweiz läuft, wird das ein bisschen schwieriger, denn wenn es dann nachher auf YouTube kommt, dann wir können ja da nicht zu viel spoilern im Moment. Aber durch das, dass es eben auch spannend ist für die Schweizer, wie aber auch für die Deutschen und Österreicher, vielleicht ein bisschen hinter die Kulisse zu hören oder zu sehen, haben wir die Möglichkeit, Reaction-Videos zu machen, aber nur von einer gewissen Sequenz, von einer Folge. Und so wie ich bis jetzt mitbekommen habe, sind das 10 Minuten, wo wir eine Reaction machen können und uns dementsprechend dann auch filmen und das schauen und dann den Teilnehmern, die eben jetzt auf YouTube dann diese Reaction-Videos sehen, einen kleinen Einblick geben können, wie es denn da war, gerade für uns Protagonisten. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Und das wird man aber dann über meine Webseite, sprich über meinen YouTube-Kanal, dann auch sehen und erfahren. Und ich werde da natürlich Hochdeutsch sprechen, damit die Deutschen das auch hören, verstehen.
Top. Wenn wir jetzt mal zum Abschluss kommen. Wir können ja noch nicht so viel verraten. Das ganze Format ist ja noch nicht ausgestrahlt. Es soll und muss ja auch noch spannend bleiben. Mhm. Und aber so ein paar generelle Fragen sind mir da im Kopf gediehen, sage ich mal. Mhm. Und die sind auch, glaube ich, für unsere Hörer ganz interessant. Und eine ganz wichtige Frage finde ich, wie waren die Teilnehmer für dich aus menschlicher Sicht gesehen und wie haben sie in deinen Augen performt?
Ja, also am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich bei allen ein sehr gutes Gefühl. Ich hatte mit allen einen sehr guten, ich sage jetzt mal, eine sehr gute Zusammenkunft. Wir haben uns kennengelernt. Wir hatten ja einige Tage vor uns dann auch in der Villa das Leben noch ein bisschen um die Ohren geschlagen. Und da hatte ich schon mit dem einen oder anderen spannende Gespräche. Ich hatte einen guten Draht zu allen, weil das ist ja auch wichtig, weil ich war ja schon auch ein bisschen die Ansprechperson, jetzt wenn es um kritische Fragen ging. Und da habe ich ein sehr, sehr gutes, ja, ein sehr gutes Verhältnis zu den Protagonisten gehabt. Ich würde sagen, grundsätzlich hat jeder sehr gut performt, soweit er auch konnte. Weil für sie war, und das habe ich auch im Vorfeld ein bisschen abgecheckt, für sie war das wirklich etwas, wo sie sich auch nicht vorstellen konnten, was es heißt, 14 Tage wirklich nur in der Wildnis mit den minimalen Ausrüstungsgegenständen, die wir bekommen haben, zu überleben oder zu sein. Und das war schon eine Herausforderung. Und für das, muss ich sagen, waren alle wirklich top, ja.
Man muss ja, glaube ich, auch mal erwähnen, weil das ja für viele nicht nach hartem Survival klingt, aber wenn man sich 14 Tage isoliert auf einer Insel befindet, dann ist das schon, das macht schon was mit einem. Also da muss man auch schon so gegen so Faktoren kämpfen, auch was du vorhin angesprochen hast, Langeweile oder auch die Zeit rumzukriegen, weil das ja alles komplett entschleunigt ist. Und die Psyche spielt ja beim Survival eine riesengroße Rolle. Das heißt, ich habe schon großen Respekt vor allen Teilnehmern, dass die an dieser Challenge teilgenommen haben, weil da gehört schon was dazu. Also man muss jetzt nicht irgendwo spektakulär im Himalaya ausgesetzt werden oder im Dschungel, wo man vom Tiger verfolgt wird, weil das ist schon eine Herausforderung, wo schon viele Menschen scheitern würden. Mhm. Und wenn dann noch andere widrige Umstände, was wir auch in einer weiteren Podcast-Folge besprechen, obwohl es da warm ist, heißt es nicht, dass es nicht anspruchsvoll ist für den Körper, für den Geist und so weiter und so fort. Und daher finde ich das schon cool, dass Leute da mitmachen, vor allem, weil die ja gar nicht aus dem Outdoor-Bereich kommen.
Ja, und jetzt im Moment haben wir ja 4 Folgen bereits ausgestrahlt und das kann man schon sehen. Und in diesen Folgen sieht man ganz klar, was die Herausforderungen sind. Und gerade der Schlafmangel ist wesentlich, weil die Nacht nicht wirklich so komfortabel ist. Und wenn man sich da reinversetzt, dann kann man nur erahnen, was es wirklich heißt. Denn 24 Stunden sind 24 Stunden und du kannst nicht skippen, du kannst nicht Pause drücken, du kannst nicht mal kurz nach Hause und den Kühlschrank aufmachen. Also es sind wesentliche Faktoren, die da mitspielen und das kann der Zuschauer, der das noch nie selbst erlebt hat, nicht wirklich nachvollziehen.
Ja.
Und trotzdem gibt es halt dann Leute, die das Gefühl haben, sie wissen schon alles und haben das sowieso im Griff und da hast du halt schon wieder den großen Gap von Realität und eben Fiktion. Und schon nur von dem, dass jetzt, ich glaube, wir sind jetzt beim 3. Tag und schon, dass alle bis zum 3. Tag noch da sind, ist eine Meisterleistung, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ist sicher schon mal ein Kompliment an alle Protagonisten, denn es gibt 1000 Gründe, Code Yellow zu drücken. Einfach schon nur 2 Nächte nicht wirklich durchgepennt, hast du keinen Bock mehr.
Ja.
Und wenn du vor allem dann nach vorne schaust und sagst, okay, jetzt haben wir noch 11 Tage, da hast du keinen Bock.
Bin ich voll bei dir. Mhm. Als du zurückgekommen bist, hast du dich unmittelbar danach mit mir kurzgeschlossen und hast mir von dem Event in dem Rahmen, was du erzählen durftest, berichtet. Und ich habe da was an dir festgestellt, was du auch nachträglich kommuniziert hast. Und das war wunderschön. Also ich habe dich erlebt in so einer Ruhe, in so einer Zufriedenheit und in so einer unsäglichen Glückseligkeit. Das ist auch auf mich übergeschwappt. Das war sehr schön, dich so zu sehen. Und du warst wirklich ein super glücklicher Mensch, bist du ja sowieso, aber du warst noch glücklicher als glücklich. Was haben denn die 14 Tage bei dir bewirkt und was haben sie mit dir gemacht?
Ja, also ich kann ganz klar sagen, ich war überrascht, wie gut es mir ging während dieser Zeit. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich 14 Tage da war, weil das wäre dann auch wieder gespoilert. Aber man kann ja unter Umständen davon ausgehen, dass ich tatsächlich bis zum Schluss durchgemacht habe. Aber das möchte ich hier noch nicht sagen. Kann man ja dann gucken. Aber was ich sagen kann, diese Aussetzung, dieses Format, diese Produktion, dieser Ort war für mich einerseits eine Herausforderung, um zu sehen, hey, wie gehe ich mit mir, mit der Gruppe, mit der Situation, mit den Herausforderungen, mit meinen Skills um. Wie habe ich die Möglichkeit überhaupt, mit so einer Herausforderung umzugehen? Das war für mich eine vorgängige Challenge in meinem Kopf, weil ich wusste das ja nicht, weil ich noch nie die Möglichkeit hatte, überhaupt sowas zu erleben, denn da gehört sehr, sehr viel Organisation und vor allem sehr viel Know-how auch dazu, so eine Möglichkeit zu schaffen. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an Calivision und Seven vs. Wild, wie sie das organisiert haben. Das war top. Und was mir aufgefallen ist, irgendwann mal nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, dass ich ständig und immer wieder ein sehr tiefes Glücksgefühl empfunden habe. Und ich habe mir dann das versucht zu erklären, so, warum bin ich jetzt so glücklich, weil wir haben ja doch widrige Umstände. Aber durch das, dass ich nur in der Natur bin, ohne Ablenkung betreffend Social Media, was auch immer, und aber auch total natürliche Ernährung. Also wir haben, wenn dann, Regenwasser oder Kokoswasser getrunken. Wir haben uns nur von dem ernährt, was da war. Und das gibt natürlich eine Schwingung im Körper und auch im Geist, die mir sehr zugesagt hat. Und vor allem die Herausforderung, jeden Morgen aufzustehen und mit den Dingen, die gerade auch notwendig sind, mich zu beschäftigen. Das war für mich ein absolutes Highlight. Und Ja, also ich war tatsächlich noch nie so viel in so kurzer Zeit glücklich wie da auf dieser Insel.
Hat man deutlich gemerkt. Sehr, sehr schön, das mitzubekommen. Mhm. Was machst du denn du jetzt anders im Leben?
Ich würde nicht sagen, dass ich was anders mache. Ich empfinde mein Leben einfach anders. Und zwar fühle ich mich angekommen. Ich habe vorher schon immer gewusst, dass ich im richtigen Beruf bin. Also als Überlebenstrainer sehe ich mich sehr. Aber mit dieser Challenge, die ich jetzt da mit diesem Abenteuer erleben durfte, bin ich nochmals gesettelter und quasi angekommen, wo ich bin und was ich kann, und fühle mich dementsprechend halt einfach auch gelassener und zufriedener, weil ich wirklich in meinem Leben angekommen bin.
Okay, danke für deine Offenheit. Und würdest du das Ganze nochmal tun?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, für das lebe ich. Für solche Sachen, ja, mit und in der Natur zu leben, ist einfach mein Liebstes.
Wie sehr unterscheidet sich reales Survival von dem, was viele Zuschauer sich darunter vorstellen?
Ja, also in diesem Sinne, also das ist tatsächlich Survival. Also was heißt Survival? Survival heißt nichts anderes als Überleben. Überleben heißt, in dieser Situation, wo du bist, mit dem, was du hast, dein Leben so lange wie möglich zu erleben. Und wenn du das kannst, ist das cool bei uns. Wir überleben ja auch ständig im Kampf mit der ganzen Wirtschaft und Jobs und bla bla bla. Alles, was wir hier im westlichen Bereich haben. Wenn du aber in der Natur bist, dann geht es halt eher um Basics und die Grundbedürfnisse des menschlichen Körpers auf diesem Planeten zu überleben. Und das ist in diesem Format ganz offensichtlich ersichtlich, denn es geht, die Wärme im Körper zu halten, es geht darum, dich zu hydrieren, das heißt, was zu trinken, und natürlich Energie zu dir zu nehmen, sprich Nahrung. Wenn du das gemacht hast, ist noch cool, wenn du ein bisschen schlafen kannst und es dir grundsätzlich auch gut geht und du dich nicht verletzt. Und das sind die Grundbedürfnisse jedes Menschen, nur ist das nicht mehr so bewusst. Und drum haben vielleicht, also aus diesem Grund haben vielleicht auch die Leute, die so ein Format schauen, nicht den Bezug zu dieser Realität von diesem Survival. Und das, was man da sieht, ist tatsächlich nacktes Überleben, obwohl wir angezogen sind.
Wir werden wahrscheinlich noch eine zweite und dritte Podcast-Folge zu deinem Auftritt bei Seven vs. Wild aufzeichnen. Gibt es im Netz schon Reaktionen auf die bisher ausgestrahlten Episoden?
Ja, das gibt es. Es gibt natürlich immer wieder Kommentare unterhalb jetzt den Folgen, aber auch auf YouTube gibt es bereits Reactions, obwohl die Sendung noch gar nicht ausgestrahlt ist. Es gibt teils deutsche Streamer, die da die Sendung auf Deutsch, also respektive auf Schweizerdeutsch geschaut haben, zwar nur 20% verstanden, aber schon wissen, wie die Sendung ausgeht. Also da hast du natürlich Reaktionen von beiden Seiten, die Pro und die Kontras. Das soll ja auch so sein. Ja, genau.
Okay, das war ja schon eine Menge Information und ihr dürft gespannt sein, was bei Seven vs. Wild noch passiert. John, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses spannende Interview.
Sehr gerne.
Also liebe Leute, wenn ihr euch für das Format interessiert und wenn ihr mehr erfahren möchtet, ich werde es nochmal in den Shownotes aufführen, wo ihr das finden könnt. Wir sehen oder wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Bush Talk mit John Salutz und Lars Konarik. Herzlichen Dank an euch, abonniert uns, gebt uns Kommentare, Feedback und wir freuen uns auf euch und sagen bis dann zur nächsten Folge.
Und herzlichen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Rausgehen. Tschüssi.
Ciao.